Wir haben in der Kindersprache gehört, das kann ich jetzt sagen, auf dem Weg, also Christ, wie er auf dem Weg ist in die himmlische Stadt. Und in dieser Pilgerreise lernt Christ verschiedene Menschen kennen. Und wie ich es auch gesagt habe, der John Bunyan, der versteht sich darin, die Menschen und deren Charaktere in ihrem Namen darzustellen. Es ist so ein schönes Bild, wenn wir vom Herrn Geschwätz reden und wir merken, wie er so viel schwätzt und nichts dabei rauskommt. Und gleich am Anfang seiner Pilgerreise, als Christ die Stadt Verderben verlässt, als ihm Evangelist den Weg weist, folgen ihm zwei Nachbarn. Auf dem Weg, als er die Stadt verlässt, wird Christ ausgelacht von einigen Nachbarn. Er wird verspottet, manche rufen ihn zurück, aber zwei Nachbarn, sie folgen ihm und ihre Absicht ist es, Christ zurückzubringen. Es ist einmal der Nachbar Willig und der Nachbar Stur. Und als sie Christ eingeholt hatten, da versuchten sie ihn zu überreden, dass Christ mit ihnen kommt, doch Christ wollte nicht. Und er wollte Stur wissen, was es für Dinge sind, die Christ sucht, für die er bereit ist, alles hinter sich zu lassen. Seine Familie, und er hatte eine Frau und Kinder, sein Haus, seine Nachbarn, seine Arbeit. Und so berichtet Christ diesen beiden Nachbarn von diesem Unvergänglichen, von einem Unbefleckten, von einem unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt ist für ihn. Und das hat er in der Schriftrolle gelesen. Nachdem Stur all das gehört hatte, wollte er nicht mehr weiterlaufen und sagt dann zu seinem Nachbarn, komm, Nachbar Willig, wir gehen zurück, es hat keinen Sinn. Doch der Nachbar Willig wollte nicht umkehren. Der Nachbar Willig war angezogen von all den Segnungen, die Christ ihm aus dem Buch vorgelesen hat. Er war vom Reichtum, von dem Christ gesprochen hat, angezogen. Und deswegen entschied er sich, Christ weiter zu folgen. Und als sie auf dem Weg zu dieser Pforte waren, fragt ihm Nachbar Willig, Christ, erzähl mir noch mehr von all den Reichtümern und Segnungen, die in deiner Schriftrolle so stehen. Und als sie, und alles lief auch soweit ganz gut auf dieser Reise und Christ erzählte und sagte, er kann es sich viel mehr im Geist vorstellen, aber er möchte ihm noch mehr darüber erzählen. Und als sie darüber reden oder Christ ihm da erzählt, merken sie nicht, wie sie langsam in den Sumpf der Verzagtheit kommen. Und so laufen beide in diesem Sumpf der Verzagtheit ganz unachtsam und nach einer Weile in diesem Sumpf immer dreckiger, merken sie, dass es nicht weitergeht. Und der Nachbar Willig, der sagt dann, ah, Christ, wo bist du denn nun? Christ hatte ja seine Sündenlast an und ist durch diese immer tiefer in diesen Sumpf der Verzagtheit gekommen, sodass er dabei, also er war da dran zu ertrinken. Und Christ ruft mit seiner Kraft, ich weiß es nicht. Und daraufhin war Willig sehr verärgert und wütend zu seinem Nachbarn. Ist das etwa die Glückseligkeit, von der du mir die ganze Zeit erzählt hast? Wenn ich nur lebendig hier rauskomme, sollst du von mir aus das herrliche Land an meiner Stelle einnehmen. All die Segnungen und Reichtümer, von denen Christ gesprochen hatte, waren dem Nachbar Willig nicht mehr interessant. Solange der Weg einfach für ihn war und die Segnungen schienen ja vor ihm zu sein auf diesen einfachen Weg, sie schienen sichtbar zu sein, folgte Nachbar Willig dem Christ und er war neugierig an all dem. Doch als es schwierig wurde, war für ihn dieser Weg sinnlos oder umsonst und er ging zurück. Doch was wir zur Zeit von John Bunyan lernen aus der Pilgerreise, war nicht nur dort relevant, sondern wir finden auch heute noch diese Menschen in der Kirche. Die Kirche ist gefüllt mit Menschen wie Willig. Es werden viele falsche Versprechungen auch von Predigern heute gemacht. Sie reden über die Reichtümer und den Wohlstand, die die Christen schon jetzt auf dieser Erde haben dürfen. Und dabei wird viel mehr auf die Gabe als auf den Geber Wert gelegt. Und dann ist es doch klar, dass die Menschen in dieser Gemeinde darauf auch Wert legen, Doch wenn es dann in ihrem Leben schwer fällt und sie in einer schwierigen Situation sind, dann glauben sie nicht mehr an Gott und sagen, es ist sinnlos, Gott zu dienen. Und diese Situation finden wir auch im Buch Malachi. Schlag mit mir gemeinsam auf Malachi 3, Malachi Kapitel 3, und wir werden gemeinsam die Verse 13 bis 18 lesen. Von allen biblischen Propheten, biblische Prophetenbücher, ist Malachi eigentlich das schnellste zu finden. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Also wenn du bei Matthäus bist, das erste Buch im Neuen Testament, dann geh nur ein Buch zurück. Dort findest du Malachi. Wir hören Gottes Wort. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Das Predigtthema lautet heute: Ist es sinnlos, Gott zu dienen? Das ist ja die Aussage, die die Menschen zur Zeit Malachis, das Volk Gottes zur Zeit Malachis gemacht hat. Sie sagen, es ist umsonst. Und ein anderes Wort, es ist sinnlos, Gott zu dienen. Das ist eine Frage, die wir uns heute anschauen werden. Ist es sinnlos, Gott zu dienen? Und was finden wir in unserem heutigen Predigttext? Wir sehen, dass Malachi uns zwei Gruppen zeigt. Es gibt die eine Gruppe von Menschen, die sagen, es ist sinnlos, es ist umsonst, Gott zu dienen und dass es den Gottlosen besser geht. Und es gibt die andere Gruppe, die den Herrn fürchten. Beide Gruppen sind im Volk Gottes vorhanden. Es ist keine Anklage, die Gott an die anderen Völker von Israel, also die um Israel herum sind, richtet. Das ganze Buch Malachi und damit jede Anklage richtet sich an das Volk Gottes. Es sind die gleichen Menschen, die die Liebe Gottes im ersten Kapitel vom Buch Malachi angezweifelt haben. Es sind die gleichen Menschen, die ihre Opfergabe falsch behandelt haben oder die falsche Opfergabe den Priestern gegeben haben. Deswegen dürfen und müssen wir den Text auch an die Gemeinde richten. Es gibt in der Gemeinde genauso verschiedene Menschen und leider auch die Gruppe von Menschen, die in ihrem Gottesdienst so oberflächlich und äußerlich handeln. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die nur an der Gabe interessiert sind, anstatt an Gott, dem Geber. Die denken, dass sie durch Gott ein besseres Leben haben, ein Leben voller Wohlstand und Reichtum. Und genauso spricht der Text diese Menschen an. Diese Gruppe von Menschen soll von ihrer Sünde überführt werden durch den Bibeltext. Sie werden aufgefordert, im Wort Gottes Buße zu tun für diese falsche Einstellung. Und bedauerlicherweise müssen wir sagen, dass es nicht nur einzelne kleine Gruppen in der Gemeinde gibt, die diese Einstellung oder diesen Glauben von Gott haben, wie wir ihn hier als Anklage finden, sondern wir finden heute ganze Gemeinden, die dieses Verständnis haben. Gemeinden, in der das Wohlstandsevangelium gepredigt wird. In diesen Gemeinden geht es nur darum, dass Gott das Beste für dich hat, nämlich weltlichen Reichtum und Gesundheit von allen Krankheiten. Und weil sie sagen, dass Gott nur das Beste für dich will, nämlich viel Geld und Gesundheit, und weil wir Menschen Geld möchten und gesund bleiben möchten und alles dafür tun, hören wir auch darauf. Wir finden das leider, oder wir finden das vor allem in der charismatischen Bewegung stark verbreitet. Und wenn du auch dieses Verständnis von Glauben an Gott hast, dann bitte ich dich, umso aufmerksamer zuzuhören, was Gott heute in seinem Wort dir sagen möchte. Doch nicht nur diese eine Gruppe finden wir heute in unserem Predigttext. Wir sehen noch eine weitere Gruppe, nämlich eine Ermutigung für Gottes Kinder. Gottes Kinder dürfen wissen, dass sie sein erwähltes Eigentum sind. In dieser Gruppe geht es nicht um den Reichtum und den Segen, den Gott ihnen gibt. Es geht ihnen um die Furcht des Herrn. In ihrem Glauben geht es um Gott. Dass sie nämlich in Gott alles haben, was sie benötigen. Diese Gruppe ermutigt sich in ihren Gesprächen, an diesem Glauben festzuhalten, um zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Das ist die Ermutigung, die du heute als Kind Gottes auch haben darfst. Und genauso möchte ich auch dich bitten, aufmerksam zuzuhören, wie Gott dich durch sein Wort ermutigen möchte. Denn manchmal haben wir als Kinder Gottes auch Zweifel in unserem Leben, ob Gott wirklich unsere Gebete hört. Gerade in schwierigen Situationen hast du vielleicht auch schon mal die Frage, gibt es Gott wirklich? Warum ändert sich nichts in meiner Situation? Ich sehe sein Wirken nicht in meinem Leben. Das sind Dinge, die vielleicht in dir Zweifel hervorrufen. Wir beten oft für unsere Not, aber es verändert sich nichts. Das Wort Gottes will dich heute ermutigen, wenn du in dieser Situation bist, festzuhalten an der Wahrheit, dass es Gott gibt und dass er auf dich achtet und dass er dich sogar aufgeschrieben hat in seinem Gedenkbuch. Und mit diesen zwei Gruppen, die uns Malachi zeigt, haben wir auch unsere zwei Punkte heute, die wir anschauen werden. Und der erste Punkt, den wir sehen, ist, die Bösen reagieren im Geist der Gesetzlichkeit und erwarten eine Belohnung für ihren Gehorsam. Die Bösen reagieren im Geist der Gesetzlichkeit und erwarten eine Belohnung für ihren Gehorsam. Das sehen wir in den Versen 13 bis 15. Hier in diesem Abschnitt redet Malachi von Menschen, die im Volk Gottes sind und sich darüber beschweren, dass der Glaube an diesen Gott sich nicht auszahlt. Das ist die Anklage, die Gott an seinem Volk richtet. Und wir haben hier Menschen, wenn wir es übertragen auf die Gemeinde, wir haben hier Menschen in der Gemeinde, die gelangweilt sind vom Gottesdienst, die gelangweilt sind von dem Bund der Ehe und die nicht einhalten, die gelangweilt sind von den Wegen Gottes und auch in dem Geben des Zehnten an Gott. Das ist das Publikum von Malachis Botschaft. Es scheint eigentlich am Anfang dieser Anklage eine Wiederholung zu sein, nämlich eine Anklage über das Reden von Gott. In Malachi 2, Vers 17 haben wir was Ähnliches gelesen. Da haben wir schon gehört, wie Gott das Volk anklagt wegen ihrer Worte. Oder dass Gott ermüdet ist von ihren Worten. Und mit dieser Anklage sollte uns klar sein, dass das Volk an ihre Grenzen gekommen ist mit ihrem Ungehorsam. Der Prophet gebraucht das Bild, dass Gott müde ist, ihnen zuzuhören und von ihrer ganzen Rede. Doch wir wissen, dass die Bibel uns niemals dieses Bild von Gott gibt, dass er müde von etwas ist oder schlafen kann. Ganz im Gegenteil. Dieses Bild, das Malachi hier gebraucht, sollte dem Volk zeigen, dass es nun reicht. Das Verhalten, das sie an den Tag legen, ist genug. Sie sollen damit aufhören. Und jetzt kommen wir zu unserer Anklage in Vers 13 bis 15 und wir sehen, dass diese Anklage sogar noch viel stärker ist. Sie reden nämlich harte Worte gegen Gott. Das hebräische Wort für hart kann sich genauso auch auf ihre Einstellung beziehen. Dass sie nämlich hart gegen Gott geworden sind und diese Hartherzigkeit offenbart sich in ihrer Verbitterung, in ihrer Rede über Gott. Es ist das gleiche Wort, das auch benutzt wird beim Pharao, als er sein Herz verstockt hat. Im zweiten Buch Mose lesen wir davon, dass Gott sein Herz verstockt hat. Doch wie ist das Volk zu dieser harten Rede gekommen? Warum hören wir vom Volk Gottes, das nämlich aus dem Exil zurückgekommen ist durch die Gnade Gottes, dass sie so hart gegen ihren eigenen Gott reden. Wir müssen dabei die Umstände betrachten, in der sich das Volk Gottes befindet. Das Buch Maleachi oder das Volk Gottes lebt circa 460 bis 440 vor Christus, also die Botschaft, die zu ihnen gesprochen ist. Und Juda war in der babylonischen Gefangenschaft und ist nun zurückgekommen und lebt wieder in ihrem Bereich. Der Tempel ist wieder aufgebaut und auch wenn dieser nicht ganz so herrlich ist wie zur Zeit Salomo, doch das Volk lebt immer noch unter der persischen Gefangenschaft. Persien hatte die Herrschaft übernommen und die Babylonier besiegt und sie wurden sozusagen auch vom persischen König wieder zurückgeführt, also zurückgelassen. Ein Grund der Babylonier war, die eroberten Länder, also das Volk aus den eroberten Ländern wegzuführen in eine Gefangenschaft, sodass sie nicht mehr in ihrer vertrauten Umgebung sind und so auch bereit waren, die babylonischen Götter anzunehmen, weil sie in ein anderes Umfeld gekommen sind. Doch der persische König hat dem Volk erlaubt, zurückzukehren. Und so ist das Volk zurückgekehrt in ihr Land. Doch der ganze Hass um sie herum von den anderen Völkern ist nicht verschwunden, er ist immer noch da. Es gibt auch im Volk Gottes eine gewisse Trennung, wir können es in Esra und Nehemia lesen, denn da lesen wir eben genau darüber, wie das Volk Gottes zurückgeführt worden ist. Ich kann dir auch nur empfehlen, diese beiden Bücher zu lesen, damit du auch noch ein bisschen mehr von dieser Botschaft aus Maleachi, Haggai und Zacharia verstehst. Also wir sehen, das Leben war schwer für das Volk Gottes. Nicht jeder Tag war für sie wunderbar und einfach nur noch Sonnenschein in ihrem Leben. Und so seht ihr, eine Gruppe von Menschen unter dem Volk Gottes, die offen darüber spricht, dass der Glaube an Gott und der Dienst für Gott ihnen keinen Gewinn mehr bringt. Du hörst in Vers 14, wie sie sagen, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscherin in Trauer einherzugehen? Maleachi macht uns klar, dass es nicht Gedanken waren von irgendwelchen Menschen, die damals gelebt haben. Das Volk hatte in ihren Gesprächen genau darüber geredet. Die Schlachterübersetzung, also die Schlachter 2000-Übersetzung, macht das ganz, ganz gut oder zeigt es uns ganz gut, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Das ist die Frage vom Volk Gottes auf die Anklage von Gott. Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Und ihre Rede war, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und Gott zu dienen, also das Wort, das sie hier nehmen, bedeutet viel mehr als nur Gott anzubeten. Wir haben nämlich von der falschen Anbetung vom Volk Gottes gelesen. Das Volk hat ihre kranken Tiere, ihre nutzlosen Tiere, mit denen sie nichts mehr anfangen konnten, den Priestern gebracht für die Opfergabe an Gott. Es war einfach nur noch ein Ritual für das Volk, anstatt dass dieses Ritual auf etwas Höheres hindeutet, dass sie nämlich ein makelloses Tier Gott opfern mussten oder sollten nach Gottes Wort, für ihre Sünden, das heißt ein schuldloses, ein makelloses Tier, sollte geopfert werden, das Blut sollte fließen für ihre Sünden, haben sie nur kranke Tiere, nutzlose Tiere in ihrem Ritual einfach den Priestern dargereicht oder ihnen gegeben. Diese Sündopfergabe war kein Symbol mehr für das Volk Gottes, das auf etwas Höheres hinweist. Es war nur noch ein Ritual für sie, dass sie einfach nachgegangen sind. Und in diesem Ritual haben sie sogar Gottes Wort missachtet. Gott hat klar gemacht, welche Tiere geopfert werden sollten im Brand, im Schuld- und im Sündopfer. Doch Gott zu dienen, heißt nicht nur eine Opfergabe ihm zu geben und ihn anzubeten. Es geht darum, Gott in allem gehorsam zu sein. Es war ein Leben in dem Bewusstsein, Gott mit Freude und mit seinem eigenen Willen zu gehorchen. Und zwar nicht wegen der Belohnung, die man erwartet hat, sondern weil Gott Gott ist. Und das Volk zur Zeit Maleachis, diese Gruppe, hat gedacht, dass sie genau das machen und dass es nichts bringt. Sie wollten die Verheißungen, Segnungen, von denen wir in Haggai und Sacharja lesen, die Gott dem Volk gegeben hat. Haggai und Sacharja haben vorher prophezeit vor Maleachi, also das Wort ihrer Prophezeiung war dem Volk eigentlich bekannt. Doch das, was sie gemacht haben, war nicht Gott zu dienen. Sie haben sich nur ganz oberflächlich an das Gesetz gehalten. Und das nur wegen den Segnungen, die sie dafür erwartet haben. Und als nichts passiert ist, als sich nichts verändert hat, haben sie sich gegen Gott verhärtet. Und das wurde eben deutlich in ihren Gesprächen, in der Anklage, die Gott uns heute zeigt. In ihrem Verhalten zeigen sie, dass ihre Augen viel mehr auf die Segnungen gerichtet waren, anstatt auf Gott, der die Segnungen ihnen verheißen hat. Ihr Verhalten zeigt uns auch, dass sie in ihrer Anbetung versucht haben, Gott eigentlich zu manipulieren. Sie wollten gehorsam sein, sie wollten die Dinge tun, damit Gott etwas ihnen gibt. Und weil es nicht eingetroffen ist, haben sie natürlich die Schlussfolgerung gezogen. Sie haben gesagt, dass es nichts bringt. Es ist umsonst, wenn sie Gott dienen. Sie haben gesagt, die Übermütigen sind nun zu preisen und die Gesetzlosen stehen aufrecht. Diese Rede, diese Anklage von Gott zeigt uns aber, dass diese Gruppe nicht das richtige Verständnis von Gott hat. Sie denken nur an den Verdienst in ihrem Glauben. Also es ist wie ein Arbeitsverhältnis im christlichen Sinne gesprochen. Ich bin der Arbeitnehmer, ich tue etwas für Gott und er gibt mir etwas dafür. Das ist das Bild ungefähr übertragen auf unsere Zeit. Doch der Text gibt dir heute die Möglichkeit, deinen Glauben zu prüfen. Ob du vielleicht auch diesen Glauben hast, Gott nur zu gehorchen, damit er dich segnet, damit er dir Reichtum und Wohlstand gibt. Bist du Gott dankbar, auch für die schwierigen Situationen in deinem Leben? Denn es sind genau diese Situationen, in die Gott dich führt, um dich Christus ähnlicher zu machen. Bist du Gott dankbar, wenn die Antwort auf dein Gebet nicht so ist, wie du erhofft hast? Weil du nämlich weißt, dass Gott alles zu deinem Besten macht und dass genau diese Antwort von deinem Gebet das Beste für dich ist. Und wenn du Schwierigkeiten hast, mit den beiden Punkten oder mit diesen Punkten, die ich gerade erwähnt habe, dann solltest du dich prüfen, welche Grundlage dein Glauben hat. Die Bibel macht klar, dass es dem christlichen Glauben nicht darum geht, sich etwas zu verdienen. Als Kinder Gottes sollen wir unseren Gott und Vater verherrlichen und uns an ihm erfreuen. Wir sind gemacht zu seiner Ehre und egal was wir tun, wir sollen ihn verherrlichen. Das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen Freude haben an den Gaben, an den Segnungen, aber das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht, wozu wir leben. Und das macht Paulus in dem Korintherbrief und in dem Römerbrief deutlich. Er sagt im 1. Korintherbrief 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, und damit ist alles eingeschlossen, tut alles zur Ehre Gottes. Und in Römer 11, Vers 36 drückt es Paulus so aus, der Apostel Paulus, er sagt, Römer 11, Vers 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und diese Einstellung hatte eben diese zweite Gruppe, die Maleachi uns jetzt zeigt. Diese Verherrlichung Gottes haben die Kinder gezeigt in der Ehrfurcht zu Gott, ihrem Vater. Und das zeigt uns Maleachi in der zweiten Gruppe. Und das ist unser zweiter Punkt heute. Die Gerechten reagieren mit einem Herzen der Ehrfurcht und achten seinen Namen. Die Gerechten reagieren mit einem Herzen der Ehrfurcht und achten seinen Namen. Vers 16 bis 18. Lasst uns diese Verse nochmal lesen. Da sprachen sich die miteinander, Vers 16, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihn geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden vor mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Was für eine wunderbare Ermutigung haben wir in diesem Abschnitt. Die erste Ermutigung, die wir gleich hier sehen, die uns Gott durch seinen Propheten Malachi gibt, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott fürchtet. Es gibt die Gemeinde, in der Kinder Gottes sich ermutigen, indem sie über Gott und sein Wirken reden. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die uns ermutigt. Auch hier in Vers 16 gebraucht Malachi das gleiche Wort für besprechen. Es ist also wieder nicht einfach nur Gedanken, die ausgetauscht werden oder über die man sich macht, sondern es sind Menschen, Personen, die sich getroffen haben, um über Gott zu reden. Und die Bibel macht klar, dass es im christlichen Leben nicht darum geht, dass jeder von uns ein Einzelkämpfer ist. Gott hat uns die Gemeinde gegeben, in der wir mit unseren Glaubensgeschwistern über Gott reden dürfen, in der wir Gott anbeten dürfen, ihm dienen dürfen. Wir haben es heute auch in der Bibelstunde gehört von der Gemeinde. Als Christ solltest du die Gemeinschaft der Heiligen suchen. Das ist die zweite Gruppe, von der Malachi spricht. Und ich fand es interessant, und die Frage wird immer oft gestellt auf einer christlichen Konferenz. Da gab es so eine Frage- und Antwortrunde. Und wie gesagt, die Frage hört man öfters. Es wird immer gefragt, oder oft, was soll ich tun, wenn ich keine bibeltreue Gemeinde in meiner Nähe habe? Und man hofft natürlich irgendwie so eine Antwort wie, ja, dann such dir die zweitbeste bibeltreue Gemeinde oder die zweitbeste Gemeinde. Was soll ich tun, wenn ich keine bibeltreue Gemeinde in meiner Nähe habe? Und die Antwort war von Derek Thomas, vielleicht kennt ihn jemand, und auch Ossie Sproul hat auf einer anderen Konferenz darauf geantwortet, dann zieh um in die Nähe einer bibeltreuen Gemeinde. Viele suchen sich heute eine tolle Arbeitsstelle, die gut bezahlt ist, und sie ziehen auch dafür um. Sind bereit, sogar die Familie zu verlassen, also die Eltern und die Geschwister. Und dabei beachten sie nicht, dass eine bibeltreue Gemeinde in ihrer Nähe ist. Doch das sollte genau andersherum sein. Wenn wir umziehen oder wenn wir keine bibeltreue Gemeinde in unserer Nähe haben, dann sollten wir umziehen und nicht darauf achten, welchen Job wir haben. Wir fragen uns, ich denke, die meisten von uns, wie kann ich als Christ in dieser Welt bestehen? Um all das, was um uns herum passiert, wie kann ich standhaft im Glauben sein? Die ganzen Angriffe auf das Verständnis der Ehe von Mann und Frau, dass die Kinder heute in der Schule lernen, es gibt nicht mehr dieses biblische Bild von einem Mann und einer Frau, sondern es gibt verschiedene Ehen. Das biblische Verständnis überhaupt von der Person, von der Frau, gibt es heute nicht. Jeder kann eine Frau sein oder ein Mann sein, wie er sich fühlt. Wie kann ich, das sind nur zwei der Anklagen oder der Themen, die wir heute um uns herum sehen, die den christlichen Glauben angreifen. Wie kann ich aber als Christ in dieser Zeit bestehen? Standhaft sein, für den Glauben kämpfen. Und Malachi zeigt uns hier, wie wir es können. Nämlich in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und wo haben wir die Gemeinschaft der Kinder Gottes? In der Gemeinde. Wir können dankbar sein, dass wir eine Gemeinde haben. Eine Gemeinde, in der wir einander zur Liebe und zu guten Werken anleiten können. In der wir füreinander da sind und die Last des anderen tragen können. Die Bibel sagt uns, dass wir in Demut, also jeder von uns soll in Demut den anderen höher achten als sich selbst. Wo können wir das tun? Nur in der Gemeinde. In der Gemeinde haben wir Kinder Gottes, die uns formen, indem sie Vorbilder für uns sind in ihrer Heiligung, indem sie uns auch auf unsere Sünde hinweisen, die wir ablegen sollen, die wir töten sollen. In der Gemeinde dürfen wir einander ermutigen, in der Gottesfurcht zu wachsen. Wir sehen an unserem Nächsten in der Gemeinde, wie er den Namen Gottes hochachtet, wie er über Gott spricht und können dadurch ermutigt werden. In der Gemeinde werden wir ermutigt, Gott nicht nur zu loben und ihm zu dienen, solange es uns gut geht, sondern in jeder Situation, auch in der Trauer und in der Verzweiflung, in der uns Gemeindegeschwister trösten können, auch die Trauer, die wir bei den anderen sehen und ihren Glauben, die sie dann in dieser Zeit uns zeigen, ermutigt uns. Robert, ein Junge, der gerade erst 10 Jahre ist, bekommt gerade mit, wie sein Vater stirbt. Doch auch am Todestag seines Vaters, als es dann Abend war, brachte er die Bibel zur Familienandacht. Und er machte es jeden Abend. Es war seine Aufgabe, die Bibel zu nehmen und es seinem Vater zu bringen für die Familienandacht. Und diesmal gab er die Bibel seiner Mutter. Und diese Handlung von Robert führte dazu, dass diese Familie bitterlich weinte, weil ihnen wieder klar wurde in diesem Moment, sie haben einen Vater, die Frau hat ihren Ehemann verloren, er ist nicht mehr da. Und dieser 10-jährige Robert versuchte seine Mutter zu trösten und sagte, Gott hat versprochen, für immer unser Vater zu sein und er hört unsere Gebete. Und wir sollten heute Abend nicht schlafen gehen, ohne diesen Gott anzubeten. Seht ihr, wie die Gottesfurcht in der Familie, gelehrt auch vom Vater und auch von den Eltern, von der Mutter, wie diese sich auf die Kinder übertragen hat, dass sie in dieser tiefen Trauer bereit waren, Gott trotzdem anzubeten. Gott gibt uns Dinge und Gott gibt uns viele Dinge, wenn jeder nur das anschaut, was er hat. Deine Arbeit, deine Freunde, dein Ehepartner, die Kinder, die du hast, eine Gemeinde und noch vieles mehr. Doch Gott nimmt uns auch manchmal Dinge, Menschen, die wir lieben, die uns wichtig sind. Vielleicht auch die Arbeitsstelle, die wir gerade umso nötiger haben. Ein Haus, das wir uns so sehr wünschen. Doch wir dürfen auch in diesen Situationen Gott anbeten. Und genau das hat die zweite Gruppe von Menschen in unserem Predigttext gemacht. Diese Gruppe ging es in ihren Lebensumständen nicht besser als die anderen der ersten Gruppe, von der Malachi spricht. Sie wurden genauso weggeführt. Ihr Haus wurde genauso zerstört. Ihr Reichtum wurde ihnen genauso genommen. Sie haben genauso die Feindseligkeit der umliegenden Völker erlebt. Es war alles gleich in diesen zwei Gruppen. Und doch haben sie gesagt, die eine Gruppe ist es umsonst, Gott zu dienen. Und die andere hat sich in der Gottesfurcht ermutigt, indem sie den Namen des Herrn hochgeachtet haben. Wir sollten Gott dankbar sein für die Kinder in der Gemeinde, die uns genau dazu auch ermutigen. Ich hoffe, du siehst, wie wichtig die Gemeinschaft ist und vor allem die Gemeinschaft auch am Sonntag in der Gemeinde, die uns Gott gegeben hat. Es ist diese Gemeinschaft, die du suchen solltest, die du schätzen solltest. Doch was sagt uns der Predigttext noch über diese Gruppe? Wir lesen, dass Gott diese Gruppe von Menschen als sein auserwähltes Eigentum behandelt. Diese Menschen sind nicht einfach nur diese zweite Gruppe, wo ich schon öfters gesagt habe, dass es sie ist. Diese zweite Gruppe, diese Menschen von Gruppe, die Gruppe von Menschen ist Gottes erwähltes Eigentum. Wir sind Gottes erwähltes Eigentum. Wir sind aufgeschrieben im Gedenkbuch, sagt uns der Prophet in Vers 16. Das bedeutet nicht, dass Gott jemand ist, der vergessen kann und deswegen eine Liste braucht, wo jetzt alle unsere Namen aufschreibt. Es geht vielmehr um uns, dass wir es begreifen sollen. Wenn wir uns eine Liste aufschreiben, eine Liste von Aufgaben, die wir erledigen wollen oder eine Einkaufsliste, dann machen wir das, damit wir die Dinge nicht vergessen. Diese Liste, die wir dann haben, wenn wir einkaufen gehen oder die Aufgaben erledigen, die gibt uns die Sicherheit, nichts zu vergessen, alles zu besorgen. Gott braucht diese Sicherheit nicht, weil er kein Mensch ist wie wir, die wir vergessen können. Gott vergisst nicht. Doch wenn wir als Kinder Gottes von einer Liste hören, wo unsere Namen draufstehen, dann gibt es uns Sicherheit und Gewissheit, dass wir Gottes auserwählte Kinder sind, dass wir sein Eigentum sind, dass wir aufbewahrt sind, weil wir auf dieser Liste stehen. Und Vers 17 enthält eine großartige Anspielung auf den Herrn Jesus Christus. Gott gibt hier zwei Verheißungen. Er sagt, ihr werdet mein kostbares Eigentum sein oder ihr seid mein auserwähltes Eigentum und ich werde euch Barmherzigkeit erweisen. Ich werde euch behandeln, wie ein Sohn seinem Vater dient. Gott wird uns nicht strafen. Diese Strafe wird uns nicht treffen, weil diese Strafe, die hat er auf seinen Sohn gelegt. Und seine Gerechtigkeit spricht er uns zu. Wir sind Gottes auserwähltes Eigentum nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern weil es seine erwählende Liebe, weil er seine erwählende Liebe uns angewandt hat. Und das macht Malachi schon ganz am Anfang von seinem Buch deutlich. In Kapitel 1, in Versen 2 bis 3 sagt er uns, da sagt Gott durch Malachi, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Und dann sagt Gott, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und das Wort für auserwähltes Eigentum wird auch benutzt von den Psalmisten im Psalm 135, Vers 4. Hör mir zu, Psalm 135, Vers 4. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt. Gott hat Jakob erwählt, er hat seine Liebe Jakob erwiesen, aber Esau hat er gehasst. Wir sind Gottes besonderes Eigentum. Es ist Gottes erwählende Liebe, mit der auch Jakob erwählt hat und ihm seine Liebe gezeigt hat, die er genauso auch uns anwendet. Es ist die gleiche Grundlage, die wir in Jesus Christus finden. Diese Liebe hat Gott uns praktisch gezeigt, indem er uns seinen Sohn gegeben hat. Jesus Christus. Ganz Mensch und ganz Gott, hat für Gottes erwähltes Eigentum, für uns Kinder Gottes, ein vollkommen gerechtes Leben gelebt und ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit wir vor Gott jetzt als gerechte Kinder Gottes stehen können. Und nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern aus Gnade allein, durch den Glauben allein. Diese Liebe ist es, die uns ermutigt, als Kinder Gottes in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein, sie zu suchen. Diese Liebe ist es, die uns dazu führt, Gott in Ehrfurcht zu begegnen. Diese Liebe ist es, die uns ermutigt, Gott zu dienen, von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Und diese Liebe zeigt uns, dass es nicht sinnlos ist, Gott zu dienen. Lasst uns Gott für diese Liebe, die uns Malachi in diesem Predigttext zeigt, in seinem ganzen Buch, preisen. Ich möchte schließen mit dem Römerbrief, Kapitel 11, Vers 36, und dann wollen wir beten. Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.